SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des SkyTail Podcast, genauer zur Ausgabe 48. Auch heute wollen wir Sie wieder über Themen rund um die IT-Sicherheit, Betrügereien im Netz und neue Bedrohungen und Maschen der Hacker informieren, damit Sie wissen, was zu tun ist, um nicht selber zum Opfer zu werden. In der heutigen Folge sprechen wir unter anderem wieder einmal über KI und Deepfakes, über Passwörter, über die Ransomware-Attacke auf die Südwestfalen-IT, über gestohlene Autos und Mietkiller im Internet. Bei mir im Studio ist wie immer der IT-Sicherheitsexperte und Leiter der SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit, Max Siegler. Hallo Max.
Hallo Matthias.
Max, heute möchte ich mal wieder mit unserem augenblicklichen Lieblingsthema beginnen, der künstlichen Intelligenz oder genauer mit den Gefahren und den Nutzen der KI für den Bereich IT-Sicherheit und persönliche Sicherheit. Immer wieder aufs Neue führen uns da ja aktuelle Beispiele vor Augen, was man mit Hilfe der KI inzwischen alles anrichten kann. So der Fall des mexikanischen Studenten Diego N.
Die KI macht's möglich. Tausende von Nacktbildern auf Knopfdruck.
Ja, Diego N. ist ein Student der Höheren Schule für Handel und Verwaltung des Nationalen Polytechnischen Instituts in Mexico City. Mhm. Der hat Fotos von Kommilitoninnen aus den sozialen Netzwerken kopiert und dann mit Hilfe von KI Nacktbilder daraus gemacht, also so Deepfakes. Die hat er über private Gruppen auf Telegram verkauft. Ja. Einige Betroffene haben ihn dann, na, die haben das rausbekommen und haben ihn dann, welch Wunder, angezeigt wegen solcher Taten. Und das Verrückte ist, auf dem Tablet von ihm hat man mehr als 20.000 Fotos gefunden.
Ui.
Und ja, auf die Verbreitung von Bildern mit sexuellem Inhalt ohne die Zustimmung der betroffenen Personen drohen halt in Mexiko Gefängnisstrafen zwischen 3 und 6 Jahren. Und ich denke, die hat er dann wohl auch verdient.
Man muss dabei aber auch festhalten, dass dieser Student jetzt kein IT-Fachmann ist. Also das Ändern von Bildern mit Hilfe der KI ist jetzt keine Raketenwissenschaft, um mal aus einem normalen Foto ein Nacktfoto zu machen. Da reicht mitunter schon eine einfache App.
Ja, da gibt es leider tatsächlich auch schon so einige im Netz, zum Beispiel DeepNude. Jetzt, dass der dann gleich 20.000 von diesen Fotos hatte, zeigt aber auch, wie wahnsinnig einfach das geht. Und wahrscheinlich hat das auch irgendwie automatisiert und ja, dann im großen Stil angefangen.
Aber dagegen kann man sich ja eigentlich auch gar nicht wehren. Ne? Man sollte vielleicht einfach mal überlegen, die Einstellungen in den sozialen Netzwerken zumindest so zu wählen, dass nur noch Freunde oder Bekannte die Fotos zu sehen bekommen und nicht jeder Zugriff drauf hat.
Weshalb zum Beispiel jetzt Angehörige der philippinischen Streitkräfte gar keine Anwendungen mehr nutzen dürfen, die mit Hilfe von KI Porträtbilder generieren. Warum? Weil diese Anwendungen, wie zum Beispiel Lensa oder Remini, erst mit den Originalfotos gefüttert werden müssen. Und diese Fotos könnten anschließend eben von anderen dazu genutzt werden, um Fake-Profile anzulegen. Also Stichwort Identitätsdiebstahl, Social Engineering und so weiter. Es soll da wohl auch schon die ersten Fälle gegeben haben.
Ja.
Deswegen auch hier Vorsicht, wem man die eigenen Fotos tatsächlich auch zugänglich macht.
Aber auch an anderer Stelle gewinnen KI-generierte Bilder ja immer mehr an Bedeutung. Stichwort Adobe Stock.
Gefälschte Kriegsbilder, ganz legal.
Beim Adobe Stock Bilderdienst, also das ist ja quasi ein Dienst, wo man sich fertige Bilder runterladen kann von professionellen Fotografen oder eben auch Designern.
Mhm.
Und mittlerweile dürfen da Nutzer eben auch KI-generierte Bilder hochladen und dort eben verkaufen. Sie müssen eben als solche gekennzeichnet sein. Und in den letzten Tagen sind dort dann auch wirklich KI-Kriegsbilder aus Israel und Palästina, aus dem Gazastreifen aufgetaucht. Das sind fotorealistische Abbildungen von Bombardements, Explosionen, Infanteriekämpfen und Opfern.
Ja.
Und diese Fakes werden dann auch zur Bebilderung von meist kleineren Publikationen oder Blogs genutzt. Es ist aber tatsächlich auch in größeren Zeitungen schon aufgetaucht oder eben in sozialen Netzwerken. Und das eben ohne Hinweis auf diesen KI-Ursprung. Adobe sagt dazu nur, ja, das ist nicht unser Problem und lässt die Verbreitung dieser Bilder weiter zu.
Ja, man darf eben keinem Foto, keinem Film und auch keinem Audio mehr trauen. Apropos Audio, da klagt gerade die Universal Music Publishing Group gegen die Amazon-Tochter Anthropic AI. Der Vorwurf, die würden ihre KI namens Claude 2 mit Songtexten von geschützten Werken füttern und damit den Output von Claude generieren, zum Beispiel mit Roar von Katy Perry.
So kann man sich dann zum einen komplette Liedtexte ausspucken lassen, wenn man danach fragt, und zum anderen eben auch neue Texte auf Basis dieser Songs bauen lassen, wo dann eben teilweise geschützte Textteile mit eingebaut werden. Da stellt sich natürlich auch die Frage, ist jetzt irgendwie eine Phrase geschützt oder eben auch nicht? Es ist auch nicht die erste Klage dieser Art. Es gibt auch schon von weiteren Künstlern, Autoren und Bildagenturen.
Aber diese ganze Urheberrechtsproblematik beim Thema KI ist ja wirklich noch gar nicht geklärt. OpenAI, ChatGPT, Bard, die alle werden ja mit Daten gefüttert, mit Texten, Bildern und so weiter. Und diese Daten, diese Texte und Bilder, die gehören ja alle irgendjemandem. Da herrscht momentan noch so eine Art Wildwest-Stimmung, habe ich das Gefühl. Vieles ist machbar, aber kaum was reglementiert.
Die EU versucht das ja gerade und bastelt gerade am Artificial Intelligence Act, der wirklich auch einige von diesen Risiken minimieren soll. Stellt aber wirklich nur minimale Transparenzanforderungen, also zum Beispiel eine dezente Kennzeichnungspflicht von Deepfakes, so ähnlich wie es jetzt bei Adobe Stock eben auch war. Und laut einer Bitkom-Studie sind 60% der Befragten für ein komplettes Verbot von Deepfakes. Was ist aber damit jetzt nicht erreicht?
Aber ich meine, selbst wenn Deepfakes nun gekennzeichnet werden müssen, Kriminelle wird das ja wohl kaum abschrecken, ne?
Genau, deswegen wird ja inzwischen auch die KI wiederum zur Bekämpfung von Deepfakes eingesetzt, also das gute alte Katze-Maus-Spiel. Zum Beispiel die Remote Photo Plethysmographie, also RPPG von Intel.
Ja.
Es gibt da ein Tool, das nennt sich Fake Catcher. Und das wertet in Videos die Veränderungen, zum Beispiel von Hauttönungen aus und kann so feststellen, ob die Person echt ist oder eben auch fake. Und es gibt noch ein zweites Tool, Face Forensics von der University of Columbia. Das verknüpft maschinelles Lernen mit biomedizinischen Messdaten und analysiert dann zum Beispiel Lippenbewegungen in Videos.
Ist ja auch toll, dass die KI da inzwischen als Gegenmaßnahme eingesetzt wird, aber dabei sollte man trotzdem nicht die stetige Schulung der Medienkompetenz der Mitarbeiter in Unternehmen vernachlässigen, ne?
Genau, solche Informationen müssen natürlich auch gestreut werden, dass es sowas gibt, dass man auf so etwas achten muss und dass man solche Tools dann vielleicht auch mal einsetzen sollte. Und nicht wirklich allem glauben sollte, was dort draußen passiert.
So, und damit erstmal genug KI für heute. Themenwechsel, kommen wir zu unserem zweiten Lieblingsthema, den Passwörtern. Und da muss ich sagen, erschreckte mich letztens so ein bisschen eine Meldung. Wir hatten ja mal vor geraumer Zeit vom Programmierer Stefan Thomas berichtet, der das Passwort zu einem verschlüsselten USB-Stick verloren hatte. Auf dem liegen 7002 Bitcoins im Wert von, ich glaube aktuell müssten das 250 Millionen Euro sein. Und zwar ist das nicht irgendein Stick, sondern ein Iron Key mit integrierter Hardware-Verschlüsselung im XTS-Modus inklusive Schutz gegen Brute-Force-Attacken und Bad-USB. Und nach 8 von 10 möglichen Fehleingaben hat er dann den Stick weggelegt, um darauf zu warten, dass irgendwann mal jemand kommt und eine Methode entwickelt, den doch noch irgendwie zu knacken und er an sein Geld kommt.
Sind Passwörter noch zeitgemäß?
Und genau das wollen die Krypto-Experten von Unciphered jetzt geschafft haben. Und zwar haben die eine Möglichkeit gefunden, diesen Brute-Force-Schutz zu umgehen und können dann mit einem Hochleistungsrechner 200 Billionen Versuche durchtesten. Unciphered will diese Methode geheim halten, weil eben diese Iron Key Sticks oft eben auch noch im Einsatz sind und tatsächlich auch als Crypto-Wallet genutzt werden.
Ja.
In dem konkreten Fall von Stefan Thomas hat er leider abgelehnt, da er eben auch schon andere Teams beauftragt hatte und jetzt eben nicht mit diesen zusammenarbeiten durfte oder konnte.
Aber für mich stellt sich da doch die Frage, wenn sogar schon so ein Iron Key anscheinend hackbar ist, heißt das nicht, dass Passwörter eine verdammt unsichere Methode sind, um Konten oder Sticks oder was auch immer abzusichern?
Naja, wie immer muss man sich ja eigentlich auch die Frage stellen, wie lange möchte ich eine Information geheim halten? Jetzt könnte man an dieser Stelle hergehen und sagen, eigentlich gibt es ja einen Brute-Force-Schutz. Das Ding wird nach 10-mal dicht gemacht, so ähnlich wie deine EC-Karte, die am Automaten eingezogen wird und fertig ist das Ding. Jetzt haben die es natürlich mit sehr viel hohem Aufwand, weil es eben auch um viel Geld geht, geschafft, eine Möglichkeit zu finden, diesen Brute-Force-Schutz auszuhebeln. Und jetzt könnte man halt hergehen und sämtliche Passwörter dieser Welt durchprobieren, die da eben in Frage kämen. Da kommst du halt wirklich in große, hohe Größenordnung.
Mhm.
So oder so, ja, ein Passwort ist natürlich nur ein, ja, ich sag mal, tatsächlich ein endlicher Schutz in der heutigen Zeit. Man kann natürlich auch weitergehen und Alternativen einsetzen, Biometrie nutzen oder Passkeys beispielsweise. Da haben wir ja auch schon häufiger drüber gesprochen. Also wirklich passwortlose Authentisierung, wo dann große Schlüssel eingesetzt werden.
Mhm.
Auch da mag es natürlich immer wieder im konkreten Fall Schwächen in der Implementierung geben. Ne? Also wenn da jetzt Sticks eingesetzt werden, kann es natürlich ganz genauso passieren, dass irgendjemand einen Weg dran vorbeifindet und den richtigen Knopf drückt, um seinen Stick quasi nutzlos zu machen.
Man kann also sagen, den absolut sicheren Schutz, den wird es wahrscheinlich nie geben, ne?
Ja, wie gesagt, man kann versuchen, den Schutz möglichst hochzulegen, indem man wirklich lange Passwörter wählt, indem man gute Hardware auswählt. Und so hast du quasi den Schutz für ja vielleicht einige Jahre sicher. Ja, aber auch hier weißt du nicht, was passiert, ne? Jetzt weißt du, du hast vielleicht für einige wenige Jahre eine ganz gute Sicherheitschance oder Wahrscheinlichkeit. Aber wer weiß, was passiert, wenn beispielsweise irgendwann Quantencomputer im großen Stil verfügbar werden, wenn es da weitere Durchbrüche gibt oder noch weitere Technologien, dann ist man natürlich schon irgendwann in der Lage, auch rückwirkend irgendwo Kryptographie zu brechen.
Ich überlege gerade, wahrscheinlich ist das so wie beim Fahrradschloss, ne? Es geht darum, mögliche Diebe, Einbrecher oder sonst irgendwie möglichst lange aufzuhalten und denen das Leben möglichst schwer zu machen. Aber auch da gibt es ja eben keine hundertprozentige Sicherheit.
Genauso ist das. Also man versucht halt natürlich dem Wert angemessen irgendwo die Verschlüsselung oder eben auch die Passwörter zu wählen. Wenn du jetzt einfach nur die Mittagsspeisekarte aus der Mensa irgendwo ablegen willst, dann musst du die vielleicht nicht so weit schützen wie deine 7002 Bitcoins. Das hat vielleicht einen leicht anderen Wert.
Naja, vielleicht werden wir eines Tages ja Passwörter doch belächeln, so wie wir heute Pferdefuhrwerke oder Kerzenlicht belächeln. Oder auch die Ransomware-Angriffe, die aktuell ja leider immer noch an der Tagesordnung sind. So hat es zuletzt sowohl die Messe Essen als auch den Dienstleister Südwestfalen IT in Siegen erwischt, mit durchaus weitreichenden Folgen.
Angriff auf die Südwestfalen IT.
Ja, die Messe Essen ist im Vergleich, glaube ich, noch eher glimpflich davon gekommen. Da drangen die Täter in die Kartenshops ein und haben personenbezogene Daten abgegriffen, aber eben keine Kreditkarteninfos. Aber an der Südwestfalen IT hängen rund 70 Kommunen in Südwestfalen, beziehungsweise hingen, denn die Südwestfalen IT, die SIT, hat alle Verbindungen zu den Verbandskommunen trennen müssen. Die konnten dann nicht auf ihre Infrastrukturen zugreifen und mussten ihre Dienstleistungen am Bürger stark einschränken. Das haben wir bei uns hier vor Ort in Lippstadt tatsächlich auch gemerkt. Wobei Lippstadt noch das große Glück hatte, eher dezentral aufgestellt gewesen zu sein. Also die können zumindest einiges bewegen, aber beispielsweise die Bücherei und das Einwohnermeldeamt sind immer noch geschlossen. Es hat andere Städte deutlich schwerer getroffen. Einige sind beispielsweise auch gar nicht mehr erreichbar, ne? Also Bürgerbüros, Kfz-Zulassungsstellen, andere Verwaltungseinrichtungen. Also insgesamt sind tatsächlich 103 Stadt-, Kreis- und Gemeindeverwaltungen insgesamt betroffen.
Nach Angaben der Kölner Staatsanwaltschaft hatten die Angreifer, angeblich handelt es sich da um die Gruppe Akira, die haben wohl Ransomware eingesetzt, um Daten abzugreifen, diese zu verschlüsseln, um dann anschließend ein Lösegeld zu erpressen. Die Höhe ist noch nicht bekannt. Aus früheren derartigen Vorfällen wissen wir ja, dass es mitunter Monate und auch Jahre dauern kann, je nach Schadensgröße, bis da alles wieder läuft, weshalb manche Städte auch schon mal proaktiv was anleiern, statt später reparieren zu müssen.
Eine Stadt lädt zum Hacken ein.
Ja, da spielst du dann beispielsweise auf Den Haag an. Die haben nach diversen Angriffen in den letzten paar Jahren, also 2017 schon, einen jährlichen Hacker-Wettbewerb ausgerufen, Hack the Hague. Da werden Hacker und Sicherheitsexperten eingeladen, alle nach außen zeigenden IPs der Stadt anzugreifen und nach Sicherheitslücken zu durchsuchen. Verboten sind dabei aber eben Brute-Forcing, DOS-Attacken, Flooding oder Social Engineering.
Ja, ja, ist klar.
Auch dürften entdeckte Datenbanken natürlich nicht verändert oder gestört werden oder manipuliert oder veröffentlicht werden beispielsweise. Insgesamt gibt es 14.000 Euro an Preisgeldern und dieses Mal waren 120 Hacker dabei. Bis zu 100 zum Teil kritische Sicherheitslücken werden pro Event gefunden. Also das lohnt sich tatsächlich, sowas zu machen. Und da muss man sagen, 14.000 Euro an Preisgeldern ist dann schon wirklich ein Schnäppchen.
Ja, das ist geschenkt, wenn man mal überlegt, dass so eine Ransomware-Attacke schnell Millionenschäden verursachen kann. Das konnte aber dann, glaube ich, auch einen erfolgreichen Angriff auf den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag vor einem Monat nicht verhindern, wobei man muss sagen, der wird ja nun fast täglich attackiert und dahinter steckte dann wohl Spionage, die Täter sind noch unbekannt, aber derweil arbeitet der Strafgerichtshof schon daran, seine Sicherheit zu optimieren und das Risikomanagement zu verbessern.
Ja, außerdem sind ja in letzter Zeit auch noch die spanische Fluggesellschaft Air Europe, da sind Kreditkartendaten erbeutet worden. Und angeblich auch die Firma Boeing, die wir alle kennen, attackiert worden.
Das Hauptproblem ist halt, dass viele Opfer da immer noch das geforderte Lösegeld zahlen, zum Teil auch, weil sie dagegen versichert sind, gegen solche Schäden, entweder um ihre Daten wieder zu entschlüsseln oder um zu verhindern, dass erbeutete Daten verkauft werden und damit die Kriminellen einfach weiter motivieren und auch weiter finanzieren, obwohl ja die Zahlung von Lösegeld überhaupt nicht garantiert, dass die Erpresser sich dann an die Abmachungen halten.
Das Problem mit dem Lösegeld.
Weshalb es ja jetzt auch eine International Counter-Ransomware Initiative gibt, unter Führung der USA. Das Ziel ist dabei eine Vereinbarung, niemals Lösegeld an Hacker zu zahlen, die Systeme verschlüsseln. Mhm. Laut Berichten haben sich über 40 Länder schon angeschlossen. Auch die EU ist wohl beteiligt. Mhm. Und die stellvertretende nationale Sicherheitsberaterin unter US-Präsident Joe Biden, die heißt Anne Neuberger, sagte gegenüber Reuters, solange Geld an Ransomware-Kriminelle fließt, wird dieses Problem weiter wachsen.
Ganz richtig.
Hat sie ja eigentlich auch recht. Das ist quasi das Motto dahinter. Und innerhalb dieser Allianz sollen auch Infos über Geldbörsen ausgetauscht werden, über die Angreifer an das Lösegeld kommen. Außerdem möchte diese Allianz, jetzt kommt's, KI einsetzen, womit wir wieder bei unserem Thema wären vom Anfang, ja, um eben beispielsweise Blockchain-Transaktionen zu analysieren und illegale Geldströme besser zu identifizieren.
Und diese Verpflichtungserklärung, die soll ja demnächst auch ganz formell unterzeichnet werden. Unklar ist allerdings, ob es damit dann auch Privatpersonen und Unternehmen der unterzeichneten Länder verboten ist, Lösegeldzahlungen zu leisten. Ich denke, zu wünschen wäre das ja. Dass man aber einen Verlust auch anders ausgleichen kann als mit schnödem Lösegeld, zeigt das Beispiel eines Autobesitzers aus San Francisco.
Ehemann, wo ist mein Auto?
Dem war sein Mazda gestohlen worden und an Bord des Wagens war eine Telematikbox von seiner Versicherung. Die errechnet üblicherweise den Tarif anhand seines Fahrverhaltens, ne, ob er sehr offensiv fährt oder eher sehr vorsichtig, rücksichtsvoll. Und über diese dazugehörige App konnte der Fahrer seinen Wagen tatsächlich ausfindig machen. Also, was macht er? Setzt sich auf sein Fahrrad, holt seinen Wagen einfach kurzerhand zurück. Die Polizei sagt natürlich, das ist keine gute Idee, weil gefährlich. Also, man sollte doch vielleicht besser direkt die Polizei informieren, statt selbst aktiv zu werden. Aber es zeigt, wohin es gehen kann.
Und immerhin musste er kein Lösegeld für seinen Wagen bezahlen. Aber ist natürlich schon richtig, da sollte man auf jeden Fall die Polizei einschalten und nicht selber den Helden spielen. Man weiß ja nicht, wer da gerade noch im Auto drin sitzt. Die Polizei eingeschaltet schließlich hat auch eine 34-jährige Frau aus New Orleans, allerdings das dann doch eher unfreiwillig.
Ein Killer aus dem Honigtopf.
Ja, schön gesagt. Also die Frau hatte online nach einem Auftragsmörder gesucht, um eine Nebenbuhlerin beseitigen zu lassen, die ebenfalls ein Kind vom selben Mann wie die Frau hatte. Also durchaus ein Anlass, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt gerechtfertigt. Dabei stieß sie dann auf das Portal rentahitman.com, übersetzt also sowas wie mieteeinenkiller.com. Dort hat sie auch tatsächlich jemanden gefunden, der den Job für $1,000 nur übernehmen wollte, also eigentlich auf ein Schnäppchen. Dem hat sie dann ihre persönlichen Daten gegeben, inklusive Anschrift und Telefonnummer, also auch, ja, sollte man nicht machen. Dummerweise ist auch rentahitman.com eine Art Honeypot des FBI und der angebliche Mietkiller war eben ein FBI-Agent. Worauf man bei dem sehr offensichtlichen Namen der Webseite vielleicht auch selbst hätte kommen können. Also die Quittung für die ganze Dummheit, 18 Monate Knast.
Und in dem Knast durfte sie dann die Lachnummer sämtlicher Insassinnen sein. Und damit mit dieser lustigen Meldung beschließen wir den Skytale Podcast Nummer 48. Ihnen wünsche ich wie immer, bleiben Sie sicher. Und dir, Max, vielen Dank für deine Erläuterung. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, Matthias.
Skytale. Online-Akademie für IT-Sicherheit.